Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Grüß Gott, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zur deutschen Mittwochsendung. Wir haben den 29. Januar und Sie, Astrid Weiß, am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind, meine Kollegen, und ich wünschen Ihnen einen guten Empfang. Radio Temeswar. Zunächst ein paar Nachrichten mit Daniel Spataro.
Guten Abend. Das Neujahrskonzert des deutschen Konsulats Temeswar fand nach mehreren Verschiebungen gestern Abend im Hohen Dom zu Temeswar statt. Die zahlreich anwesenden Gäste konnten eine festliche Atmosphäre genießen. Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Regina Lochner.
Die weihnachtliche Festzeit geht bis zum 2. Februar, bis Maria Lichtmess. Heute haben wir den 28. Januar, also wir sind sozusagen bis an das Ende gekommen und wir haben hoffentlich ein bisschen von dieser weihnachtlichen Stimmung heute auch noch mitteilen können. Wir waren sehr dankbar, dass so viele Leute da waren. Leute, die auch offensichtlich gerne zugehört haben. Diese Werke, die wir aufgeführt haben, sind jetzt nicht so bekannt gewesen. Aber ich habe das Gefühl, dass es den Leuten gefallen hat. Und das war vielleicht auch eine Möglichkeit, etwas Neues kennenzulernen. Wir haben jedenfalls gerne gesungen, gespielt und versucht, diese weihnachtliche Freude auch musikalisch ein wenig rüberzubringen.
Nach der zentralen Gedenkfeier in Reschica und Temeswar gibt es auch in der Temescher Kleinstadt Großer Nikolaus am Freitagnachmittag um 17.30 Uhr einen Gedenkmoment zu 80 Jahren seit der Deportation von Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion. Enthüllt werden dabei Listen mit den Namen der aus Großer Nikolaus verschleppten und in der damaligen UdSSR geborenen Deutschen. Ortsforumsvorsitzende Dietlinde Huhn erläutert.
Wir sind sehr froh, dass wir endlich auch für Großer Nikolaus, für die Deportierten, einen Namen haben. Ich will sagen, dass wir endlich eine Liste aushängen. Es steht zwar ganz oben auf der Liste, sie ist inkomplett, denn wenn es in so vielen anderen Orten Denkmäler gibt und Listen in der Kirche, zum Beispiel in Chanat, ausgehängt seit Jahr und Tag, Listen, die aufgrund von Dokumenten erstellt wurden, ist es mir bis heute nicht gelungen, für Großer Nikolaus eine offizielle Liste zu finden. Ich habe zuerst in den Archiven in Großer Nikolaus nachgeforscht. Nicht. Dann, nachdem dieses Gesetz erschienen ist für die Kinder der Russland-Deportierten, haben wir viele Anträge gestellt in Temeswar bei den Archiven. Ebenfalls, wenn von Großer Nikolaus die Rede ist, kommt immer die Antwort, für Großer Nikolaus haben wir gar nichts. Ich habe über den Herrn Dr. Pintilescu, der vor 2 Jahren diese Ausstellung hier in Temeswar organisiert hat, ihn ersucht. Er ist sehr oft in Bukarest bei den Archiven. Er hat auch dort geschaut, nichts. Dann ist nichts anderes übrig geblieben, als zu recherchieren. Frau Hertha Bernhardt hat das in Deutschland gemacht, sehr gründlich. Ich hatte auch schon immer wieder aufgeschrieben, aus mündlichen Gesprächen mit den Leuten. Dann haben wir diese 2 Listen zusammengeführt und so haben wir jetzt eine Liste mit 182 Deportierten und 2 in Russland Geborenen, die wir aushängen, mit der Bitte, dass andere Leute sie ergänzen.
Der römisch-katholische Diözesanbischof von Temeswar, Josef Pall, begegnet morgen den Gruppenleitern der Pfarreien Arad Mikalaka, Neuschimant und Arad Grediste im Gemeinschaftssaal der Pfarrei Arad Mikalaka um 18 Uhr. Ein ähnliches Treffen ist am Freitag um 18 Uhr in der römisch-katholischen Pfarrei Großer Nikolaus mit den Verantwortlichen der Laienaktiven zur Impulsgebung für diese Arbeit anberaumt. Es kommen Gläubige aus Großer Nikolaus, Altbeschenova und Chanat zusammen. Laut Programm des Ordinariats ist am Samstag, dem 1. Februar, die Begegnung und ein Einkehrtag für den Klerus und die Ordensleute der Diözese geplant. Das Treffen beginnt um 10 Uhr mit einem bischöflichen Hochamt in der Domkirche. Die Predigt spricht Florian Mroos, Priester der Diözese Dresden-Meißen, derzeit Vizerektor des päpstlichen Instituts Santa Maria dell'Anima in Rom. Zu Maria Lichtmess am 2. Februar feiert Bischof Josef Pall in der Millenniumskirche in der Temeswarer Fabrikstadt die Heilige Messe in italienischer Sprache und trifft anschließend die italienische Gemeinschaft aus der Stadt. Das deutsche und das ungarische Staatstheater Temeswar laden zu einem besonderen Theater-Showcase ein. Auf dem Programm stehen ab morgen unter anderem die DSDT-Produktionen Wolkentektonik, Der Sohn von Florian Zeller am Freitag, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte am Samstagvormittag sowie Der Drache von Juri Kordonski am Sonntagabend. Karten sind online auf den Webseiten der beiden Theater sowie an den Theaterkassen erhältlich. Gleichzeitig laufen am deutschen Staatstheater Temeswar die Proben für eine neue Premiere, die Präsidentinnen von Werner Schwab, inszeniert von Iris Kovac. Die Erstaufführung ist für den 12. März geplant. Die Preisverleihung für die besten Arbeiten beim diesjährigen Schreibwettbewerb des Literaturkreises Staffete ist morgen um 16.30 Uhr im Festsaal des AMG-Hauses geplant. Im November haben Gymnasial- und Lizealschüler Texte zum Thema im Zuge verfasst und eingesandt. Insgesamt erhalten 7 Kinder und Jugendliche einen Preis und werden im Rahmen der Preisverleihung ihre Texte auch vorlesen. Der erste Preis besteht aus einem E-Reader, der vom Deutschen Konsulat in Temeswar gestiftet wird und den Konsulin Regina Lochner persönlich überreichen wird. Der Blasius-Segen wird in den Kirchen der Diözese Temeswar am Montag, den 3. Februar, dem Gedenktag des heiligen Blasius, Bischof und Märtyrer, gespendet. Der Segen soll die Gläubigen vor Halskrankheiten schützen. Da Sonntag zu Maria-Lichtmess traditionell die Kerzen gesegnet werden, werden voraussichtlich manche Pfarrer bereits am Sonntag den Blasius-Segen am Ende der Sonntagsmesse spenden. Zum Wetter. In der Nacht betragen die Temperaturen 2 bis 7 Grad. Morgen bleibt es außergewöhnlich mild für diese Jahreszeit, der Himmel überwiegend bewölkt. Tagsüber gibt es vereinzelt leichte Regenfälle, während es in der Nacht vor allem in Kreischland regnen wird. In den Bergen ist mit gemischten Niederschlägen zu rechnen. Der Wind wird schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte liegen bei 10 bis 15 Grad. Das gab der regionale Wetterdienst für Banat und Kreischland bekannt.
Dankeschön, Daniel.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Liebe Landsleute, wir bleiben beim Thema Russland-Deportation mit der heutigen Sendung. Sie hören ein aktuelles Interview mit dem Vorsitzenden des Vereins der ehemaligen Russland-Deportierten aus Rumänien, Herrn Ignaz Bernhard Fischer. Außerdem die Vorschau auf musikalische Ereignisse der Woche im Banat und gegen Ende der Sendung die Presseschau der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien. Bleiben Sie dran! Herzliche Glückwünsche zum Namenstag gehen heute am 29. Januar an Valerius und Radegunde. Die beiden Namen stehen im römisch-katholischen Wandkalender der Diözese Temeswar, während im evangelischen Kalender in Rumänien Martina und Roger angeführt werden und die rumänisch-orthodoxe Kirche eine lange Liste an Märtyrer führt, so Julian, Filotei, Jakob, Aviv, Silvan, Luca und Romano. Wir gratulieren allen, die heute Namenstag feiern und senden auch ganz liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, die an einem 29. Januar zur Welt gekommen sind. Viel Gesundheit, Gottes reichsten Segen auf allen Wegen und vom Schönen das Beste wünschen wir Ihnen heute mit einem Operettenlied von Peter Alexander. Radio Temeswar.
Ich bin nur ein armer Wandergesell. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Gar dünn ist mein Wams und gar dick ist mein Fell. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Und oft schon dachte ich, ich packe das Glück. Doch immer noch zog mir's die Patschhand zurück. Da hab ich geweint und gelacht. Ich bin nur ein armer Wandergesell. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht.
Heut lieg ich im weichen Himmelbett. Gute Nacht, liebes Mädel, gut Nacht. Da schläft sich so gut und da träumt sich so nett. Gute Nacht, liebes Mädel, gut Nacht. Und muss ich morgen früh wieder weg, dann nehm ich Erinnerung als einziges Gepäck und träum ich von dannen ganz sacht. Ich bin nur ein armer Wandergesell. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht.
Gute Nacht, gute Nacht.
Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht.
Das Jahr 2025 steht für die deutsche Minderheit in Rumänien unter dem Zeichen des Gedenkens an die Deportation in die damalige Sowjetunion, die vor 80 Jahren begann. Im Januar 1945 wurden etwa 70.000 bis 80.000 Rumäniendeutsche deportiert. Männer zwischen 17 und 45, Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Wegen extremer Kälte, mangelhafter Unterbringung, ständiger Unterernährung, defizitärer hygienischer Bedingungen und schlechter medizinischer Versorgung kam jeder fünfte Zwangsverschleppte ums Leben. Die anderen kehrten bis Ende 1949 geschwächt, erkrankt und frühzeitig gealtert in das inzwischen kommunistisch gewordene Rumänien zurück und mussten schweigen. Erst nach der Wende 1989 konnte man darüber sprechen, für viele aber war es zu spät. Mittlerweile sind nur noch wenige Zeitzeugen von damals am Leben. Einen davon besuchte mein Kollege Adair Delian im Vorfeld der diesjährigen Gedenkveranstaltungen zu 80 Jahren seit dem Beginn der Russlanddeportation der Rumäniendeutschen.
Temeswar, Januar 2025. Das Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus im Stadtzentrum neben dem Botanischen Garten ist die Zentralstelle der deutschen Gemeinschaft im westrumänischen Banat. Das Haus beherbergt den Sitz des Deutschen Regionalforums mit seinen Strukturen, den großen Veranstaltungssaal mit Foyer und das Altenheim der Adam-Müller-Guttenbrunn-Stiftung. Einer der Heimbewohner ist Ignaz Bernhard Fischer, Theologe und Vorsitzender des Vereins der ehemaligen Russlanddeportierten. Der 98-Jährige hält seit 28 Jahren jeden Sonntag eine Andacht für die Senioren in der Kapelle des Altenheims. Thema im Januar war die Verschleppung der Zivilbevölkerung deutscher Abstammung aus Südosteuropa vor 80 Jahren zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion.
Es entstand die große Oktoberrevolution und sie hat leider lang angehalten. So lange, dass nach 27 Jahren auch wir darunter gekommen sind, dass wir von hier Rumänien in die Sowjetunion verschleppt wurden. Männer und Mädchen und Frauen und mussten dort Sklavendienste leisten. Viele von uns sind dort zugrunde gegangen, mussten einfach dort verscharrt. Viele kamen noch als Kranke nach Hause und der Rest ist schließlich nach 5 Jahren wieder in die Heimat zurückgekommen.
Ignaz Bernhard Fischer zählt zu den wenigen Zeitzeugen von damals. Vor 80 Jahren war er ein 18-jähriger Jugendlicher mit schönen Zukunftsplänen und einem ganzen Leben vor sich. Doch da kam der 14. Januar 1945, der die ganzen Pläne mehrerer Generationen zerstörte.
Ich war ja Zögling bei den Salvatorianern und habe über Sommer dann noch gelernt, das hat geheißen, wir könnten über den Sommer auch noch das 7. Lyzeumklasse überwinden. Dann aber ist der Umschwung gekommen, dann war alles aus. Dann bin ich zuerst nach meinem Heimatort Bakowa gefahren, habe geholfen dort die Weinlese, dann bin ich wieder nach Temeswar gekommen und dann habe ich mich bei der LOGA interessiert, dass ich dort als Privatschüler aufgenommen. Man hat mir gesagt, am 14. Januar soll ich zur Differenzprüfung Französisch und Latein kommen. Das war für mich kein Problem, das habe ich gesagt.
Nur es ist nicht so weit gekommen. Am 14. Abend sonntags haben sie mich genommen und dann ist es nach Russland gegangen. Es war Sonntag gewesen und ich war dann noch vormittags dort in Elisabethstadt in um 10:30 in der Messe. Und wie ich dann rausgekommen war, da war ein Offizier in Zivil gestanden, hat mich gefragt, wer ich bin und was. Und hat mir gesagt, ich müsste dich jetzt mitnehmen. Ich war schon, na, lass mir sein. Und dann ist der ganze Tag vergangen, abends, dann auf einmal ist der Obere gekommen, Pater Stefan hat gesagt, ich muss mich zusammenpacken, denn unten ist ein Kordon von einem russischen Offizier und rumänischen Soldaten und ich muss gehen. Ich, Pater Johannes und noch zwei Theologen, Frater Paulus, Frater Anselm. Und da hat zusammengepackt, man hat uns auf die Polizei geführt. Am Morgen in der Polizei ist Pater Johannes ist frei geworden. Wir drei wurden dann dort in ein Haus, wo ein Sammellager war. Und die anderen zwei als Theologiestudenten, die sind frei geworden. Und ich allein bin der Jüngste, bin allein übrig geblieben. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen, den Mr. Roland, der in der Pfarrjugend war, also den ich gut gekannt habe. Und wir haben uns eng aneinander geschlossen. Und dann sind wir am 16. nachmittags einwaggoniert worden. In unserem Waggon waren damals nur Männer gewesen. Also wir waren einige Jungen und die anderen waren ältere Männer. Und am 17. in der Früh, um 9 Uhr, hat es ein bisschen geschneit, dann ist der Zug weggefahren. Und ich habe mir gedacht, werde ich noch einmal wieder zurückkommen und den Bahnhof sehen? Und wenn ich sollte, wann wird das sein? So hat der Leidensweg dort begonnen. Am ersten Tag waren wir bis Lugosch gekommen, weil ständig muss der Zug stehen, wenn Militärzüge gegangen sind. Am zweiten Tag in der Früh um 8 Uhr, dann waren wir in Deva gewesen. Am Abend waren wir in Alba Iulia. Und so wie der heutige Tag war, kann ich mich erinnern, da sind wir durch Siebenbürgen gefahren, über Schäßburg und so weiter hin und waren am Abend dann in Kronstadt gewesen. Wie wenn es gestern gewesen wäre, kann ich mich noch daran erinnern. Natürlich, es war eine unbekannte Zukunft, wo wir dort hinfahren. Wir haben es ja nicht vorstellen können. Dann sind wir nach Jasch gekommen, waren 2 Tage gestanden, dann sind wir an die Grenze und wurden überladen in russische Waggons, weil das russische Gleis breiter war. Und am 31. Januar sind wir in Saporosche angekommen. Das ist jetzt ja berühmt, ist durch dieses Gedanken. Nun, die Hälfte des Zuges ist abgelegt worden, die andere Hälfte ist in den Donbass gegangen. Ich war dort, wo es geblieben ist. Und mein Freund, mein Klassenkollege und mein bester Freund, den habe ich auch dort dann getroffen, er war in einem anderen Waggon gewesen. Und dann sind wir dort in die Neustadt gekommen. Natürlich Neustadt, weil Saporosche, das war der erste Staudamm gewesen überhaupt von der Sowjetunion. Lenin hat gesagt, da baut ihn. Und natürlich war ja ziemlich zerstört. Aber solange es war, hat man daneben ein Stahlwerk gegründet und dann noch ein Werk, wo die Schmelzöfen nur mit Strom gewesen waren. Das war natürlich alles zerstört. Die Deutschen haben es gründlich dort zerstört. Und wir mussten die schwerste Arbeit machen, Aufbearbeiten. Fachleute hatten es besser. Die konnten in ihrem Fach arbeiten. Schlosser oder Wasserinstallateur. Und unsere Fachleute waren eigentlich besser als die russischen dort. Die haben noch vieles gebraucht. Die haben was verdient und haben nicht so in der Kälte. Aber wir, Schüler, die Frauen, die Bauern waren, die Beamte waren oder was, die kamen nur zu den schwersten Aufbauarbeiten. Und das immer im Freien und im Winter war das sehr schwer. Die Erde war gefroren, tief gefroren, zu 30 cm und man hat uns Norm gegeben. So viel musste man machen. Die waren unmöglich natürlich zu machen. Von einem Verdienst konnte gar keine Rede sein. Und natürlich, was man von zu Hause gehabt hat, das war ja dann schnell aufgebracht. Und dann hat der Hunger geherrscht. Was haben wir bekommen zu essen? In der Früh 2 Dezi Tee. Nichts anderes dazu. Hier und da ein Bonbon. Vielleicht war für jeden Tag vorgesehen und die haben alles vor uns gestohlen. Mit 2 Dezi ungesüßten Kaffee bist du im Winter auf die Arbeit gegangen, schwer arbeiten. Mittags, da hat es eine Suppe gegeben. Da war etwas Kraut drin, da waren solche eingesäuerte Tomaten oder so etwas waren. Das haben wir bekommen zu essen. Und am Abend war dieselbe Suppe gewesen. Also mir war es vor, als ob für die Deportierten das Kochbuch nur aus einer Seite bestehen würde. Und natürlich hatte 700 Gramm Brot. Jetzt, wenn du sagst, heute 27 Mann, das war so ein Stückchen so gewesen. Weiß Gott, aus was das allerhand drin war. Also es war nur so, so schwer war es gewesen. Natürlich hat man das auf einmal gegessen am Abend und den ganzen Tag wieder gehungert und gewartet, es soll wieder abends werden, um zu dem zu kommen. Denn was wir zu essen bekamen, war zu wenig. Viele sind schwach geworden und dann zuallererst sind dann die Schwächsten gestorben. Und dann vor allem, die viel gegessen haben, aber keine Fachleute waren, die auch gearbeitet haben, die sind schnell draufgegangen. Und schon der erste Tote, der war schon 10. Februar, glaube ich. Und dann, ja, wie den begraben. Die haben dann seine Kiste gemacht. Ich war 18 Jahre alt. Na, man kann ihn doch nicht wie ein Heiden. Und ich habe dann sein Begräbnis zusammengestellt und habe das Begräbnis gehalten, bin auch mit dem Toten gegangen. Wir mussten 7 Kilometer zu dem Friedhof der Kriegsgefangenen. Neben unserem Lager ist später erst gekommen, der Friedhof dort. Und dorthin, dann haben wir versucht, das Grab zu machen, war gefroren. Wir haben kaum 30 Zentimeter gekriegt, sodass ihm fast noch die Schuhspitzen rausgeschaut haben, zugemacht. Und 2 Tage später ist wieder einer gestorben, wieder dorthin, dann haben wir aufgemacht und dann haben wir es tiefer gemacht, haben einen auf den anderen gelegt, anders war nicht möglich. Und nebenan, das war ein ganz offenes, große Gruft und da waren nackte Tote gelegen, durcheinander, so, so und so. Und da war ein Kriegsgefangener, ein Rumäne. Und wir haben mit ihm dann gesprochen, und was sind die? Oh, sagt er, sind aus dem Lager da. Das sind Deutsche, das sind Rumänen, das sind Ungarn da. Und sie sind nackt, bis sie waren, dort reingeworfen worden. Und während wir dort arbeiten, auf einmal sehen wir, kommt ein Schlitten dort zugedeckt. Die waren so ungefähr 50 Meter von uns. Und dann wird er aufgedeckt, waren lauter Leichen. 2 Männer haben je einen Toten angepackt und er hat gesagt, eins reingeworfen, so 25 auf einmal. Und dann zurück, in einer halben Stunde ist wieder einer gekommen. Ich habe gesagt, wenn das so ist, das wird auch unser Ende sein. Das war also sehr schlimm, das war, solange der Krieg gedauert hat, war es überhaupt sehr schlimm dort. Natürlich sind wir immer unter Bewachung. In 3 Reihen mussten wir gehen in die Fabrik und dann in die Arbeitsplatz, nach dem Essen vor der Fabrik durch alle gesammelt, Appell gemacht, und in Marsch wieder unter Bewachung, wieder ins Lager zurück, Stacheldraht ringsum waren die mit Gewehr bewacht und so weiter. Also wir waren tatsächlich dann. Und dann das Elend dort immer, den ständigen Hunger. Und natürlich, dann sind die Läuse gekommen, dann sind Wanzen gekommen. Wir hatten ja genug Kleider, man konnte diese dann nicht waschen, man konnte sie nicht reinigen, so. Das war dann sehr schlimm gewesen. Und der Reihe nach sind dann die Leute gestorben. Ich habe dort, wo ich konnte, habe ich gebetet für sie. Ich bin, wo ich mitgegangen bin, ist gebetet worden. Wo ich nicht, weiß ich da nicht. Und wir haben wir dann neben dem Lager, da waren immer 6, 7 Gräber, mussten neue gemacht sein, leere Gräber. Da hat man den Toten gebracht. Nackt wurden alle begraben. Die Kleider, die können noch Lebende brauchen. Was haben wir dann gemacht? Kein Strick oder was? Den Toten an den Füßen, an den Armen haben wir gezählt. 1, 2, 3 und einfach fallen lassen. Wenn ich dort war, ein Vater unser gebetet. Wenn ich nicht war, weiß ich, ob die anderen gebetet haben. So war das. Und dann kann man sich vorstellen, was wir gedacht haben. Wann komme ich da an die Reihe? Jetzt natürlich, wir waren junge Leute, viele. Sollen wir auch da bleiben? Was können wir machen? Mit der Lagerkost, wenn man allein ist und kein Verdienst hat, also so die Fachleute, die haben noch bekommen, das ist dann der sichere Tod. Man wird immer mager, man wird schließlich zu einem kraftlosen Menschen und bricht eines Tages zusammen. Es sind viel starke Männer dort zusammengebrochen. Was haben wir dann gemacht, wir Jungen? Wir haben Kohle oder Koks, was dort war, oder Holz, was haben die ja gehabt, hinausgeschmuggelt. Natürlich, das Lager war bewacht, immer mit Gewehren. Vor allem, wenn wir Nachtschicht gehabt haben Oder wenn es geregnet hat, war gut, dann war der Post, der sitzt dann in seinem Wachthäusel. Dann sind wir raus und haben dann Russen verkauft. Dann sagen wir um 10 Rubel, da habe ich mir gerade 300-400 Gramm Brot kaufen können. Aber wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich heute noch nicht da.
Das Lied Banat im 49er. Von der CD Lustige und ernste Lieder übers Banat mit Texten von Rainer Kierer, Musik und Gesang Wilfried Michel.
Vom Bahnhof kommt ein fremdes Weib, geht eilig durch die Gasse. Bingel bampelt in der Hand, duchene Blasse. Es ist schon spät und spät im Jahr, und in der Gasse Lichter tut sieht es in dem deutschen Dorf. Haufe fremde Gesichter und an ihm alte Bauerhaus mit Glen und Blumengarten klopft's paar Mal an der Bretterzaun und muss a Weilche Worte. Dann endlich kommt ein alter Mann und schappt um Buchselhecke. Er sperrt das Tier auf und stützt sich auf sein krumme Stecke. Du guter Gott, komm ring, mein Kind, er tut se Arm aus Strecke. Es fremd, die Weib dabei, fällt um sein krummer Stecke. Die Oma schlot das Kreuz und lässt aufs Schemmen lässig nunder und putzt mit dem Viertuch Tränen ab, wo langsam rinnen runter. Das Mädel rin ganz still auf Zehenspitze und will zu seiner Oma geschwind aufs Schämmerle sich sitzen. Das fremde Weib fällt in die Knie, tut zu dem Kind sich bicken und außer sich von lauter Fried will es das Mädel tricken. Es rennt zu seiner Oma hin und tut sich schnell versteckle. Es hat zwei Maschen im Rezept, im Gesicht hat's Kuckucksscheckle. Der Oma pispert stolz ins Ohr, dass niemand es kann hören. Ich hab so Ängste von dem Weib. Kuschelt sich im Kerl. Kennst du mich nimmi? Froht des Weib mit Tränen in der Aue. Das Kind, es schüttelt nach der Kopf, traut nicht, sie anzuschauen. Der Otter heilt, die Oma heilt, es ist still das Jammern. Das kleine Kind tut fester sich an seiner Oma klammern.
Als ehemaliger Salvatorianer-Lehrling kannte der junge Ignaz Bernhard Fischer die Kirchenordnung etwas besser als seine Leidensgenossen. So kam es, dass er zum Osterfest 1945 am Abend nach der Arbeit seinen ersten Gottesdienst im Lager abhalten konnte.
Am 1. April war Ostern. Ich bin zu unserem deutschen Lagerkommandant gegangen und habe gesagt, oh, jetzt ist Ostern, müssen Ostern haben. Was stellst du dir vor? Da schauen wir, sind im Krieg. Die Russen, das sind doch alles Gottlose. Und du willst, du als Deutscher, als Deportierter hier und als Deutscher gegen die Krieg, du willst dann auch Gottesdienst bei denen halten. Hast du denn gar keine Vernunft? Wahrscheinlich jemand hat es gehört und hat es beim NKWD angezählt, da ist einer, der will Gottesdienst halten. Wahrscheinlich wollte er mir Böses. Da hat mich der Lagerkommandant rufen lassen. Und eine Dolmetscherin, natürlich eine Russin. Na, da hat er geredet mit mir. Und zuletzt hat er gesagt, ihr könnt Gottesdienst halten. Und wir haben gehalten dort trotzdem. Und das war ein sehr schöner 1. April, schöner Frühlingstag. Da waren sogar ein paar Musikanten, die haben von uns, die haben dort noch näher mein Gott gespielt. Ich habe dort meine erste Predigt gehalten, aber was kann schon viel ein 18-jähriger Großer sagen? Aber nicht das mal. Aber dass wir überhaupt Gottesdienst halten können. Von da an haben wir öfter immer halten, auch Weihnachten. Das hat mir der russische Offizier in der Früh gesagt, wirst du am Abend jetzt halten können, ja. So, versucht also untereinander Kraft zu schaffen, geistige Kraft, weil das andere hat uns ja nicht geholfen. Ich habe natürlich jeden Tag wenigstens 10 Minuten, ich habe eine Bibel gehabt, in der Bibel gelesen. Und das in den 5 Jahren, ich glaube, mindestens 30 Mal habe ich die ganze Bibel ausgelesen gehabt, also sowas gut. Und natürlich habe ich den Rosenkranz gewählt, ich habe meine Gebete dort verrichtet und Gott hat mir geholfen. Einmal war ich so weit, ich war in einer Strafbrigade. Ich wollte einmal durchgehen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Dann bin ich gefangen genommen worden, eingesperrt worden in die Strafbrigade. Und dann war ich so weit am Ende, ich konnte einfach nicht mehr. Und dann habe ich, so wie habe ich noch nie gebetet wie damals. Gott, entweder hilfst du mir oder nimm mich zu dir auf, ich kann nicht mehr. Über Nacht ist ein Schneesturm gekommen. Und uns haben die Flintenweiber, die sind immer mit den Bestraften, die waren sie mit Gewehr und haben müssen haben. Wahrscheinlich haben die dann gemurrt, warum sind wir auch bestraft, weil wir müssen auch in der Kälte stehen. Und dass sie mich gerufen haben, der Lagerkommandant, der russische, ob ich noch einmal durchgehe. Ich sagte, ich habe es einmal versucht, nicht mehr. Na, morgen kannst du zu deiner Brigade gehen. Also mein Gebet ist erhört worden von Gott. Sonst, ich weiß nicht mehr, ich war ganz, ganz am Ende schon gewesen. So habe ich viele solche Erlebnisse gehabt. Dann im 48 hatte ich eine Lungenentzündung. Und dann bin ich in das Spital der deutschen Kriegsgefangenen gekommen. Mehr, nicht nur ich, sondern mehrere dort. Und wie wir rausgekommen sind, ist ein Krankentransport zusammengestellt worden. Und die Ärztin, die war mir gut gesagt, du wirst jetzt nach Hause fahren. Ist natürlich nicht nach Rumänien, sondern sie sind nach Deutschland gegangen. Und dann alle, wie der Appell war, wer dann? Ich allein bin ausgeblieben. Einen anderen, einen gesunden dort, der mit ihnen gut war, mit den Russen, haben sie an meiner Stelle dorthin und ich musste weiterbleiben. Ja. Also erstens mal, ich habe ein gutes Gottvertrauen gehabt. Außerdem, ich habe nie Brot verkauft für Rauchen, ich habe also nie geraucht und habe natürlich Mut gehabt, entweder betteln oder irgendetwas machen. Ich bin erwischt worden und bestraft worden. Ich mache es nicht mehr, habe es doch weiter, weil ich habe gewusst, wenn ich nur von der Lagerkost lebe, dann werde ich dystrophiker und geht mir. Nicht nur ich allein, das waren noch viele junge andere auch so wie ich, die es gemacht haben. Und das hat mir also eigenen Mut und Gottvertrauen hat mir geholfen.
Damit konnte Ignaz Bernhard Fischer die 5 Leidensjahre überwinden. Er zählte zu denen, die Ende 1949 in die Heimat zurückkehren durften.
Uns haben wir von den Letzten zum Donbass, die sind schon im September, Oktober alle von dort, von der Grube weg. Und bei uns erst im Dezember, erst am 5. Dezember. Wir waren also von den Letzten, die dort gekommen sind. Natürlich waren wir dann froh, dass wir endlich wieder in der Heimat, ob zwar das neue Regime da begonnen hat, dasselbe da. Ich bin dann gleich auf die Theologie gegangen. Es war noch kein Monat zu Hause, ich war schon auf der Theologie gewesen. Das Haus in Elisabeth, das war ja weggenommen, das Grund. Aber das Mehaler, das war geblieben. Und dort waren wir, dort haben wir studiert, haben wir unterlacht. Und in Alba Iulia haben wir dann die Prüfungen abgelegt. Für mich war es kein Problem, tatsächlich abzulenken. Ich habe sehr gut gelernt, sodass sogar ich bei den Professoren mitgekommen, eine Sensation war, dass ich nicht von ihnen unterrichte und so gut das weiß. Dann habe ich ihn bis 54, aber dann, ja, Priesterwein, aber die Bischöfe waren eingesperrt. Der letzte, der noch frei war, der Cisar von Bukarest, der ist im Januar 54 gestorben. Na was jetzt? Na hat es noch einen Bischof gegeben, den Bischof Fiedler, ein Pensionierter, der war schon 83 Jahre. Da sind wir zu ihm gefahren, dann haben wir gesagt, er hat noch die niederen Weihen gegeben, Subdiakonat, Diakonat. Und er hat dann den Vorschlag gemacht, dass wir, zuerst hat geheißen, am Pfingsten werden wir geweiht. Er hat gesagt, ich habe schon am grünen Donnerstag geweiht, wenn deine Oberen, wenn sie wollen, ich und noch mein Kollege, dann weihe ich euch am grünen Donnerstag. Und wir wurden dann tatsächlich am grünen Donnerstag geweiht.
Über die in der Sowjetunion erlittenen Leiden durften aber die Rückkehrer nicht sprechen. Bei ihrer Rückkehr mussten sie alle, ähnlich wie die entlassenen politischen Häftlinge, eine Erklärung zur Schweigepflicht unterzeichnen.
Nicht einmal erwähnen durfte man. Also praktisch bis die Revolution im 89, da mussten wir total schweigen. Wir waren uns untereinander halt, na, du hast reden oder reden, wir haben, aber öffentlich konnte nicht. Aber dann, wie das weg war, da haben wir schon am 23. Februar 1990 den Russlandverein gegründet. Dann habe ich die Rede in der Lenau-Schule dort gehalten und von dann ist es gegangen. Also kaum 2 Monate nach der Revolution haben wir schon den Verein dann gegründet.
Der Verein hat sich für die Rechte der ehemaligen Deportierten eingesetzt. Sie wurden den ehemaligen politisch Verfolgten gleichgestellt und erhielten Entgeltungsrenten für die in Russland verbrachten Jahre. Infolge einer Gesetzesinitiative der deutschen, serbischen und jüdischen Abgeordneten im Parlament Rumäniens vor einigen Jahren erhalten auch die Nachkommen der ehemaligen Deportierten, die sogenannten Kinder ohne Kindheit, eine monatliche Entgeltungsrente. Damit aber so etwas nie wieder passiert, dürfen die Ereignisse von vor 80 Jahren nicht in Vergessenheit geraten, mahnt Ignaz Bernhard Fischer.
Man muss es in Erinnerung bringen, wenn Menschen sich nur politisch organisieren und gegenseitig sind, dann kommt so etwas vor. Es geht nur, wenn wir gut christlich sind und das voneinander als Brüder und Schwestern sehen, dann ist es unmöglich, dass man so etwas machen kann.
Die Fremdheit befeuert an, die kurze Horsin schied, und ausgedreht sind die Bogansch, sie zittert und zott bitter. Wär ich krepiert wie andere, oh, dort ohne wo mir wore, dann kennt ich von meinem eigenen Kind mir so was jetzt erspore. Und stande Bedi werte still im armseligen Zimmer. Der Brenner owe am Plafon, der werft der schwache Schimmer. Im Schimmer tun die Schätze sich am Botte überkreizen. Mit schwarzer Aue schaut die Nacht durch dünne finster Kreise. Jetzt schaut der Otter langsam auf und kennt seine Tochter nimmer. Und weil sie wie ein Fremde rett, macht alles noch viel schlimmer. Dann sagt er mit gebrochener Stimme: Sei ruhig, so darfst nicht retten. wat uns dem war's auch nicht leicht. Wir han uns wisse gefret. Fünf lange Jahre mir han gebet und war in Gedanke. Jeder Tag bei dir, mein Kind, du musst um Herrgott danken. Und du, das Kleine, es ist dein Kind, du darfst doch nicht verstoßen. Es hat genug schon mitgemacht, viel mehr als manche Große. Schau dir's doch an, wie schön es ist, hat es im Gesicht eine Träne. Du brauchst nur so viel Jahr Geduld, dann wird's sich schon gewähnen. Er brennt mit seiner zittrig Händ ein Wachstock ohne Brede. Und alle drei sie fangen an, der Rossekranz zu beten.
Der 80. Jahrestag seit dem Beginn der Verschleppung der Rumäniendeutschen zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion wurde heuer Ende vergangener Woche sowohl im Banater Bergland als auch in Temeswar mit einer Veranstaltungsreihe begangen. Einen Beitrag darüber hören Sie morgen bei uns im Funkmagazin.
Weil ist Mitternacht, die Uhr hat geschlossen, Ewen. Das Kind schläft auf dem Kanapett, die Mutter sitzt daneben. Die andere zwei, die hucke still und han nichts zu erzählen. Sie hänge ihre Sorgen noch, wo weiter naus quäle. Es fangt die Sonne am nächsten Tag am Himmel an zu wandern, und im Banat fangt alle da, da wie alle. Was sind im Leben schon fünf Jahre, es sind so kurze Zeiten, doch wenn man in der Fremd mal ist, sind's lange Ewigkeiten.
Der heutige Kulturspiegel beschränkt sich auf Musik. Denn zu aktuellen Konzerten lädt Professor Arthur Funk zunächst ein.
Auch diese Woche bringt interessante und höchst interessante Musikevents mit sich. Im Kapitolsaal der Philharmonie findet bereits morgen um 19 Uhr unter dem Titel Wooden Echoes ein Marimbenrezital statt. Mitwirkende Instrumentalisten sind Amelia Trifu, Patrick Kojerian, Michael Bleskun und Philipp Goron. Zu Gehör kommen Werke von Astor Piazzolla, Emmanuel Séjourné, Freddy Posen und Jean Koschinski. Das Konzert von Freitag, den 31. Januar, bringt folgendes Programm. Das Violinkonzert in A-Moll Opus 77 von Dmitri Schostakowitsch, die kubanesische Ouvertüre von George Gershwin sowie die Orchestersuite Porgy and Bess desselben Komponisten. Solistin ist Roseanne Philippens, Dirigent des Abends ist Rolf Verbeek. Dmitri Schostakowitsch kam 1906 zur Welt und verstarb 1975. Wir sind also unter anderem auch in einem Schostakowitsch-Jahr. Sein Violinkonzert vollendete er 1955. Der erste Satz des Werkes, Adagio, mit dem Untertitel Notturno, entwickelt in langsamer Bewegung einen generösen melodischen Fluss. Es findet sich hier kein Kontrast zwischen Haupt- und Seitenthema. Der zweite Satz, Allegro, ist ein Scherzo. Dynamik, prächtige Orchestrierung, aber auch ein grotesker Tanz finden sich hier. Auch ein kontrapunktischer Moment kommt in der Durchführung vor. Der dritte Satz, Andante, bringt ein ausdrucksstarkes Passacaglia-Thema, das majestätisch schreitet. Nach einem dramatischen Höhepunkt folgt die Kadenz des Solisten, die Nachklänge aus dem ersten, zweiten, aber auch dritten Teil bringt. Das Finale Allegro con Brio folgt ohne Unterbrechung. Es ist eine ungezwungen fröhliche Musik, deren Themen Tanzcharakter vorweisen. Nach kräftiger Steigerung erscheint das Passacaglien-Thema. In festlichem Klang schließt das Werk. Die Geigerin Roseanne Philippens begann das Violinstudium schon in zartem Alter bei Anneke Schild. Danach besuchte sie das Königliche Konservatorium aus Den Haag und die Hans-Eisler-Akademie aus Berlin. Sie absolvierte beide Hochschulinstitutionen mit besten Ergebnissen. Danach gewann sie den niederländischen Violinwettbewerb 2009 sowie jenen aus Freiburg 2014. Sie trat bereits auf in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag sowie Hamburg, Halle, London, Barcelona, Stuttgart, München. Der Dirigent Rolf Verbeek beendete sein Dirigatstudium 2015. Er dirigierte bereits das Kammerorchester des Konzertgebaus, das Niederländische Symphonieorchester und die Niederländische Staatsoper. Außerdem erschien er in St. Petersburg und beim Westdeutschen Rundfunk. Er war zweiter Dirigent von Orchestern wie London Symphony Orchestra, Münchner Philharmoniker und Philharmonik der Radio France. Wie nun schon gewöhnlich, machen wir auch diesmal auf die Musik um 12 Uhr aufmerksam, die Donnerstag in der Aula der Universitätsbibliothek stattfindet. Diesmal treten die Studenten von Dozent Matei Joachimescu vor das Publikum. Am Klavier begleitet Dozentin Roxana Ardeleanu. Die auftretenden Studenten sind Franziska Rosenbeicher, Tabea Bebeschella, Diana Russu, Bella Moisa, Riana Savu, Eduard Miklia und Katica Lazar. Zu Gehör kommen Werke für Flöte und Klavier von Fauré, Mozart, Enescu, Prokofjew, Karl Philipp Emanuel Bach, Debussy, Poulenc und Demers-Seman. Wir erwarten Sie also morgen um 12 bzw. 19 Uhr sowie am Freitag um 19 Uhr in der Aula der Temeswarer Universitätsbibliothek bzw. im Kapitolsaal und wünschen Ihnen viel Freude an der schönen Musik.
Wenige Karten gibt es noch für die Vorstellung heute Abend der Zigeunerbaron von Johann Strauss an der Temeswarer Nationaloper. Um 19 Uhr beginnt das Event. Wenn das aber viel zu kurzfristig für Sie ist, so sollten Sie sich die nächsten Termine merken. Charles Adams Giselle zweiaktiges Ballett wird von heute in einer Woche, also am 5. Februar ab 19 Uhr gegeben, während das dreiaktige Musical My Fair Lady von Frederik Loewe am Freitag, dem 7. Februar um 19 Uhr im Programm der Temeswarer Nationaloper steht. Zum symphonischen Konzert sind die Arader morgen Abend ab 19 Uhr ins Arader Kulturpalais eingeladen. Es dirigiert Christian Spataro, als Solist tritt Csiky Boldizsár auf. Im Programm stehen Johannes Brahms Konzert Nummer 1 in D-Moll für Klavier und Orchester Opus 15 und die dritte Symphonie in F-Dur Opus 90. Das wären die musikalischen Empfehlungen für diese und kommende Woche. Zum Kulturspiegel erwarten wir Sie in genau einer Woche wieder auf den Frequenzen der deutschen Sendung von Radio Temeswar.
In Wien ist bekanntlich das Schnitzel zu Haus. In Leipzig, oh, da gibt's allerlei.
Aus München, jo sacra deifi deifi, da führt man das Kindl aus.
Und in Nürnberg erfand man das Ei.
Aus Frankfurt, da kommen der Würstchen her.
Und in Königsberg schätzt man die Klopse so sehr.
Und Riedesheim am Rhein hat seinen jordenen Wein.
Aber was ist das alles gegen Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl, süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss. Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl sind wie ein himmlischer Gruß. und wird mal beim Herrgott ein Fest arrangiert. Ja, was glauben Sie, wird da es nicht besser wird, ne? Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl, werden als Möschbeiß serviert. Da, da, um, da, 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 da. Der Cäsar, der hat die Kleopatra so fürchterlich gerne gemocht, tippitim, tippitim, denn die hat schon damals in Afrika im Salzburger Nockerl gekocht. Die Potiphar hat sie dem Josef gebracht, die Pompadour hat sie dem Ludwig gemacht. Und der Liebestrank wird auch noch jetzt durch Salzburger Nockerl ersetzt. Darum essen wir jetzt unsere Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl, süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss. Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl sind wie ein himmlischer Gruß. Als damals die Eva den Adam verführt, ja, was glauben Sie, hat die ihn wirklich serviert? Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl hat die dem Adam serviert. Und jetzt alles! Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl. Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl. Wenn damals der Mozart die Nockerln probiert, dann hätt vielleicht der schon das Lied komponiert. Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl, wer denn als Möschbeiß serviert?
Presseschau.
Antonescu werde für die politischen Parteien kein bequemer Präsident sein, titelt die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Gestohlene dakische Artefakte, Regierung richtete Krisenstab ein, steht ebenfalls auf der ersten Seite der heutigen Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien. DeepSeek-Schock aus China, Zeichen für KI-Zeitenwende? Lautet die Überschrift auf einem dpa-Artikel im Wirtschaftsteil. Während über die zentrale Gedenkveranstaltung 80 Jahre seit dem Beginn der Russland-Deportation in Reschica ein Bericht auf Seite 4 zu lesen ist. Im Lokalteil finden die Leser folgende Neuigkeiten. Immer mehr Virosen und Pneumonien in Reschica, Karpatenflecken jetzt auch online. Das Ausstellungsjahr beginnt bei Pygmalion mit einem weiteren Event aus der Reihe Notwendige Erinnerungen. Namentliches Gedenken der Russland-Deportierten in Gruß St. Nikolaus am Freitag und Bischofsbesuch mit Messen und Andachten in Temeswar, Arad und Gruß St. Nikolaus. Ebenfalls über die Gedenkveranstaltungen zu 80 Jahren Russland-Deportation, diesmal jedoch in Temeswar, geht es auf dem Deckblatt der heutigen Banater Zeitung. Die berichtet unter anderem auch aus der parlamentarischen Agenda von Ovidiu Ganz und bringt auf der vierten Seite in der Rubrik Heimatgeschichte Bilder von Denkmälern und Gedenkplatten im Westen Rumäniens zur Russland-Deportation. Mehr ist auf den 8 Seiten Banater Zeitung heute bzw. 8 Seiten Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien zu lesen. Bleiben Sie gut informiert. Und hier nochmal die Schlagzeilen des Tages mit Daniel Spataro.
Das Neujahrskonzert des deutschen Konsulats Temeswar fand nach mehreren Verschiebungen gestern Abend im Hohen Dom statt. Eine Gedenkandacht zum 80. Jahrestag der Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion soll am Freitag ab 17.30 Uhr in der Großer Nikolauser Stadtpfarrkirche gehalten werden. Der römisch-katholische Diözesanbischof von Temeswar, Josef Pall, unternimmt in den nächsten Tagen Begegnungen und Messen mit Ordensleuten und Gläubigen in Arad, Großer Nikolaus und Temeswar. Das Deutsche und das Ungarische Staatstheater Temeswar starten morgen einen Vorstellungsmarathon und haben dazu Theaterkritiker und Kenner aus dem In- und Ausland eingeladen. Die Preisverleihung für die besten Arbeiten beim Schreibwettbewerb des Literaturkreises Staffette wird morgen um 16.30 Uhr im Festsaal des AMG-Hauses vorgenommen. Der Blasius-Segen wird in den Kirchen der Diözese Temeswar sowohl am Sonntag zu Maria Lichtmess als auch am Montag, den 3. Februar, zum Blasius-Tag gespendet. Heute warm und wechselhaft im Westen des Landes bei 12 bis 18 Grad Celsius, nachts 2 bis 7 Grad. Morgen bleibt es außergewöhnlich mild für diese Jahreszeit, der Himmel bewölkt und tagsüber ist mit vereinzelt leichten Niederschlägen zu rechnen. Das bei 10 bis 15 Grad und schwach bis mäßigen Wind.
Dankeschön, Daniel. Danke, liebe Landsleute, fürs Einschalten. Ich bin Astrid Weiß und hoffe, dass Sie oft wieder einschalten werden, um entweder ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle oder ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle die deutsche Sendung von Radio Temeswar oder vielleicht auch online mitzuhören, wenn Sie auf radiotimisoara.ro gehen und den entsprechenden Livestream anklicken. Sollten Sie es nicht schaffen, zu unseren Sendezeiten auf Empfang zu sein, so stellen wir Ihnen die Abendsendung 7 Tage lang zur Verfügung unter dem Link www.funkforum.net/audio/deutsch. Die Sendung ist auch leicht im Internet zu finden, wenn Sie einfach nach deutsche Sendung von Radio Temeswar suchen. Morgen steht bei uns im Programm das Funkmagazin. Das ist die Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redakteure aus Rumänien und Ungarn. Am Freitag Schätze der Kirchenmusik mit Domkapellmeister Prof. Dr. Walter Kindl und weiteren Empfehlungen für die Freizeitgestaltung. Musik von René Kolo erklingt am Samstag aus unserer Musikbox. Alles Gute mit einem weiteren Operettenschlager, interpretiert von Peter Alexander. Auf Wiederhören und tschüss.
Jeder tragt sein Pinkel und steht oft im Winkel. Gar viel Leid und nicht viel Freud, so ist ja seit Ewigkeit. Doch der Himmelvater, wohl ein Einsehen hat er, denn im Heiligen Buch da steht, wer niedrig ist, der wird erhöht. Darfst mit dein Schicksal nicht hadern, lächerlich auch nicht zalbadern. Macht dir nichts draus, wenn's heut auf krumm geht. Macht dir nichts draus, wenn's heut auf dumm geht. Ach, dummer Kerl, geh mir weiter, morgen lacht's Sonn wieder heiter. Macht dir nichts draus, tu nicht verzagen. Dummer Bub, Zeit bleibt der Zug nur. Doch der Himmelvater, wohl ein Einsehen hat er, denn im Heiligen Buch da steht, wer niedrig ist, der wird erhöht. Guck nicht rechts, guck nicht links, geh hübsch dein Weg. Guck nicht her, guck nicht hin, find's schon dein Steg. Geh ganz blind, dann erst rechts ist dir neu. Hopsa, das Glück ist schon da. Jeder tragt sein Pinkel und steht oft im Winkel. Gar viel Leid und nicht viel Freud, so ist ja seit Ewigkeit. Doch